Im Jahr 1579 kauft die Witwe und angesehene Bürgerin Katharina Stadelmännin das Haus mit dem Beinamen Zur guten Stund in der Schiffstraße 14. Sie erhält das Recht, dort in kleinen Mengen Bier zu brauen. Katharina ist eine vergleichsweise wohlhabende Frau. Sie erfreut sich über ihre Schmuckstücke, dies seien ihre Kinder. Menschliche Kinder hatte sie nie. Ihre Ehe, die zum Zeitpunkt ihres Einzugs in der Schiffstraße 4 Jahre her ist, blieb kinderlos. In der Ehe war Katharina unglücklich. Ihr verstorbener Mann war Michael Banzer, ein angesehener Herr, Zunftmeister der Schmiede, der zudem ein Amt im Stadtrat innehatte. Zu Hause aber ist er lieblos und gewalttätig. Katharina sagt, dass er
sie gar schnöd und übel gehalten und besonders, wenn er trunken Weins gewesen, dass sie vor ihm fliehen müssen und manche halbe Nacht auf dem Dach gesessen sei, da er sie sonst übel geschlagen oder aus dem Haus gejagt hätte.
Ihr gemeinsames Haus, wo sie manchmal nachts auf dem Dach ausharren musste, lag am Bertholdsbrunnen. Vielleicht ist es kein Zufall, dass sie sich als Witwe ein anderes Heim in der Stadt sucht. Das Bett hatte sich das Ehepaar schon lange nicht mehr geteilt. Ein Zunftgenosse Michaels erzählt, Michael Banzer habe zu ihm
oft zu Nacht gesagt, er solle zu ihm liegen, sein Katharin sei nicht all da bei ihm.
Ein anderer Bürger erzählt,
er habe selbst vom Banzer gehört, er habe 20 Jahre lang mit seiner Frau nichts zu schaffen gehabt.
Jahrelang hatte Michael Banzer ein Verhältnis mit einer anderen verheirateten Frau, von dem Katharina wahrscheinlich wusste. Nach dem Ende der unglücklichen, sex- und kinderlosen Ehe blüht Katharina auf. In ihrem neuen Haus in der Schiffstraße beherbergt sie Studenten und einen armen Schüler, der Botengänge für sie erledigt. Sie freundet sich eng mit ihrer Nachbarin Barbara Müllerin an. Diese kommt ebenfalls aus einem angesehenen Haus und führt eine ebenfalls unglückliche Ehe mit einem Bäcker. Barbara und Katharina besuchen sich oft und häufig auch zu späterer Stunde. Auf neugierige Fragen der NachbarInnen antwortet Barbara, sie sei eben gern bei ihr und umgekehrt. Manchmal bringt Barbara auch ihre ledige Schwester mit. Im Haus zur goldenen Stund wird gut gegessen und des Öfteren gefeiert. Was die Besuche und Feiern angeht, belügt Barbara ihren Ehemann. Dieser schöpft Verdacht. Eines Abends sitzen die Freundinnen zu Hause am Tisch. Barbara schneidet Äpfel für das Gesinde. Ihr Mann kommt schimpfend herein. Betrunken wütet er und droht, Barbara zu schlagen. Katharina geht dazwischen und bekommt in dem Handgemenge einen Stich mit dem Messer ab, das Barbara noch in der Hand hält. Dieser Vorfall wird einige Jahre später in einem Prozess gegen Katharina von allen Seiten unter die Lupe genommen. Eigentlich geht es in dem Prozess aber um etwas ganz anderes. Katharina wird verdächtigt, eine Hexe zu sein. Woher kommen die Anschuldigungen? Was wird ihr vorgeworfen? Katharina führe ein lasterhaftes Leben, wie der Pfarrer Johann Armbruster aussagt. Sie habe zu später Stunde Feiern veranstaltet, bei denen getanzt wurde, und treffe regelmäßig andere Frauen. Ein Zeuge im Prozess gibt an, er habe sie
vielmals sehen, aus- und eingehen, etliche Male zu 8 oder 9 in der Nacht, habe ihn oft Wunder genommen, was sie um diese Zeit all da zu tun, und bei sich gedacht, eine ehrliche Frau sollte bei ihrer Haushaltung sein.
Eine Nachbarin sagt aus, sie
hab sie auch sehen, tanzen und springen.
Das reicht schon aus, um Katharina der Hexerei zu verdächtigen. Als sie am 19. Februar 1599 festgenommen wird, ist gerade eine Hexenprozesswelle in vollem Gange. Zu dem Zeitpunkt wurden schon 5 Frauen innerhalb von 2 Wochen als Hexen in Freiburg hingerichtet. Zusammen mit ihr werden ebenfalls Margareta Mösmerin und Anna Wolfertin festgenommen. Wie Katharina angesehene Bürgerinnen, die nach dem Tod ihrer Männer ein selbstbestimmtes Leben führen und damit Verdacht erregen. 6 weitere Frauen sitzen schon im Predigerturm und warten auf ihr Urteil. Zwischen 1580 und 1630, in der Hochphase der Hexenverfolgung, werden in Freiburg 40 Frauen und 2 Männer wegen angeblicher Hexerei hingerichtet. Im Vergleich zu anderen Orten in der Umgebung liegt Freiburg damit im Mittelfeld. Einen großen Einfluss auf die Hexenverfolgung hat der Hexenhammer, ein Werk, das die systematische Verfolgung und Vernichtung der vermeintlichen Hexen fordert und zu diesem Zweck ihre angeblichen Merkmale darstellt. Sein Autor Heinrich Kramer war ab 1483 an der Freiburger Universität immatrikuliert. Auch sonst trägt die Universität Freiburg viel zur Hexenverfolgung bei. Häufig erstellt sie wissenschaftliche Gutachten zur Beurteilung des Hexereiverdachts gegen die Beschuldigten in den Prozessen. In Freiburg wie auch anderswo liegt die Hochzeit der Hexenverfolgung nicht im Mittelalter, sondern in der frühen Neuzeit. Wie die feministische Philosophin Silvia Federici herausarbeitet, ist ihr Kontext die Entstehung des Kapitalismus. Frauen werden im Laufe dieser Entstehung entmachtet und enteignet. Besonders ältere Frauen sind von Enteignungen und anderen wirtschaftlichen Umstellungen betroffen.
Sie waren von der Barmherzigkeit der Bessergestellten abhängig, in einer Zeit, in der sich soziale Bindungen auflösten und eine neue Moral um sich griff, die das Betteln kriminalisierte und Almosen, die im Mittelalter noch als Weg zum Seelenheil gegolten hatten, verachtete. Alte Frauen, die von Haus zu Haus zogen, Geschichten und Gerüchte in Umlauf brachten und vergangene und aktuelle Ereignisse miteinander verknüpften, waren furchteinflößende Gestalten für eine Elite von Modernisierern, die darauf aus war, die Vergangenheit zu zerstören. Das Verhalten der Menschen bis in ihre grundlegenden Lebensinstinkte hinein zu kontrollieren und Gewohnheiten und Bindungen zu zerschlagen. Das ist ein Grund, warum Frauen zu den Hauptzielen des kapitalistischen Versuchs wurden, ein mechanisierteres Weltbild zu erschaffen. Die Rationalisierung der Welt, Voraussetzung für eine stärker reglementierte Arbeitsdisziplin und für die wissenschaftliche Revolution, vollzog sich durch die Zerstörung der Hexe.
Auch die weibliche Sexualität muss den Erfordernissen des Kapitalismus angepasst werden. Freie Sexualität erscheint in ihrer Unkontrollierbarkeit und potenziellen Unproduktivität als Bedrohung. Richtig gelenkt kann der Sex aber auch eine mächtige wirtschaftliche Kraft darstellen. Dann dient er der Zufriedenstellung der männlich gedachten Arbeiter und der Erzeugung eines kontinuierlichen Nachschubs an neuen Arbeitskräften. Deshalb ist es kein Zufall, dass es in den Hexenprozessen sehr viel um die Verfolgung unzüchtigen Verhaltens von Frauen geht. Keuschheit und Reproduktion in der Ehe sind das Ideal. Hexen hätten dagegen Sex mit dem Teufel, manchmal auch mit dem gleichen Geschlecht. In Freiburg wird eine Frau wegen angeblichen Impotenzzaubern gegen frisch verheiratete Männer verfolgt. Besonders Frauen, die sich nicht nahtlos in die Rolle der Ehefrau und Mutter einfügen, werden häufig Opfer der Verfolgung. Das zeigt sich auch bei Katharina Stadelmännin und im Vergleich zu ihrer Freundin Barbara Müllerin. Katharina ist eine Witwe ohne Kinder, die ohne den Schutz männlicher Familienmitglieder zurechtkommen muss. Als sie der Hexerei verdächtigt wird, nimmt niemand sie in Schutz. Anders läuft es für ihre Freundin Barbara. Diese gerät zunächst ebenfalls in Verdacht, weil sie mit der gefangenen Katharina viel Gemeinschaft gehabt und allerlei ungebührliche Sachen begangen haben soll. Ihr Vater, der im Stadtrat sitzt, kann Barbara jedoch durch seinen Einfluss vor der Verfolgung schützen. Katharina dagegen hat keinen Mann oder Vater, der sie heraushauen kann. Sie wird mehrmals im Christoffelsturm gefoltert, einmal zum Schein freigelassen und dann doch wieder eingesperrt und schließlich Ende März 1599 vor dem Münsterportal zum Tode verurteilt. Auf einem Holzkarren wird sie quer durch die Stadt gezogen, durch die Kaiser-Josef-Straße und das Martinstor zum Kartoffelmarkt. Dort wird sie umringt von Schaulustigen enthauptet und anschließend am Radacker auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Mit Katharina werden auch Margareta Mösmerin und Anna Wolfertin umgebracht. Da die drei nur bereits zuvor verurteilte Frauen und sich gegenseitig als Mittäterinnen angeben, endet die Prozesswelle mit ihrem Tod. In den folgenden Jahren gibt es keine weiteren Hinrichtungen. Doch erst 32 Jahre später ist es mit den Hexenverfolgungen in Freiburg endgültig vorbei. Katharinas Haus in der Schiffstraße, in dem zu ihren Lebzeiten
getafelt, gezecht, getanzt und gesprungen
wurde, wird von ihren Verwandten verkauft. Am Martinstor erinnert heute eine Gedenktafel an sie und ihre Schicksalsgenossinnen. Doch warum beschäftigt sich dieser queere Audioguide mit ihr? Höchstwahrscheinlich hatte Katharina nie etwas mit ihrer Freundin Barbara oder mit anderen Frauen. Was sie und ihre Freundinnen im Haus zur guten Stund gemacht haben, kann heute nicht mehr nachvollzogen werden. Trotzdem kann Katharinas Geschichte ein Stück weit queer gedeutet werden. Sie hatte jahrelang keinen Sex mit ihrem Mann und lebte ohne ihn ganz offensichtlich besser als mit ihm. Nach seinem Tod wohnte sie eigenständig und richtete ihr Leben viel auf Freundschaften und andere Frauen aus. Ihre engen Beziehungen mit Frauen machten sie in den Augen ihrer Nachbarschaft und der Obrigkeit verdächtig. Selbst wenn sie nicht mit Barbara ins Bett ging, reichte das schon als lasterhaftes Leben. Die sexuellen Normen zu der Zeit waren eng, entsprechend groß der Bereich abweichenden und in diesem Sinne queeren Verhaltens. Die Historikerin Judith Bennett schlägt vor, mit der Brille des Lesbian-like auf die Geschichte zu blicken. Wenn man nur Fälle als für lesbische Geschichte relevant begreife, in denen sexueller Verkehr nachgewiesen ist, bliebe vieles unsichtbar. Der heterosexistische Blick der Geschichtsschreibung könne so nicht überwunden werden. Deswegen möchte Bennett die Perspektive erweitern.
I suggest that we try broadening our perspective to include women whom I have chosen to call lesbian-like. Women whose lives might have particularly offered opportunities for same-sex love. Women who resisted norms of feminine behavior based on heterosexual marriage. Women who lived in circumstances that allowed them to nurture and support other women. To my mind, a single woman in a 16th century European town, regardless of her emotional life, lived in ways relevant to lesbian history. She tended to be poor, in part because her household was not supported by the better earning power of men. She was viewed by her neighbors with some suspicion and concern.
Trotzdem sollte man auch der Verlockung widerstehen, im Nachhinein in alles mögliche Nonkonformität hinein zu interpretieren. Aktuelle queere Identitäten sind auch legitim, wenn sie keine historischen Vorgänger nachweisen können. Es wird historischen Figuren nicht gerecht, ihnen heutige Identitätskategorien überzustülpen, die es zu ihrer Zeit noch gar nicht gab. Trotzdem ist es auch wichtig, über sie zu reden, und ganz ohne heutige Begrifflichkeiten geht das nicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach hätte Katharina Stadelmännin die Andeutung, es könnte etwas romantisch-sexuelles zwischen ihr und Barbara Müllerin passiert sein, entrüstet von sich gewesen. Aber sicher gibt es auch Frauen, die in Freiburg zu ihrer Zeit Frauen geliebt haben, deren Geschichte wir nicht erzählen können, weil die männlich geprägte Geschichtsschreibung nichts über sie zu sagen hat. In einigen Punkten war ihr Leben vielleicht vergleichbar mit dem von Katharina Stadelmännin im Haus zur guten Stund.